zur Zeit auch öfters hier. Ich freue mich immer, wenn ich eingeladen werde. Und es ist jetzt tatsächlich auch seit vielen Wochen mein erster Termin mal wieder auswärts und unter Leuten. Und ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich darauf gefreut habe, endlich mal wieder rauszukommen. Genau, wir sind mitten in der Fastenzeit. Wir haben es vorhin auch schon gehört. Wir bereiten uns auf Ostern vor. Der ein oder andere bereitet sich bewusst vor, verzichtet auf was oder verzichtet auf nichts. Das fand ich spannend zu hören. Ich selber mache dieses Jahr auch wieder eine Art Vorbereitung und mache eine Fastenwoche. Und für mich ist dabei auch wichtig, dass ich mich selber frage, warum mache ich das überhaupt? Also was erhoffe ich mir davon, auf was zu verzichten, zu fasten? Was erwarte ich auch von Gott, von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, auf den wir quasi hinwarten? Ein Ziel für mich ist, dass ich mehr von Gottes Wesen begreife, dass ich mehr verstehe, was ist da eigentlich am Kreuz passiert und dass ich mir auch bewusster Zeit nehme für meine Beziehung zu Gott und auch für Gebet. Es ist also eine Zeit des Vorbereitens und des Bewusstwerden auf etwas. Und mein Predigttext heute, der handelt über eine Verheißung von Jesus, der dem Volk Israel angekündigt wird. Eine Verheißung, wen dürfen sie erwarten? Auf wen dürfen sie sich vorbereiten? Weil das Volk Israel war in einem Wartemodus. Sie hatten eine Sehnsucht, sie hatten die Hoffnung, dass endlich Gott wieder eingreift in ihr Leben. Und mein Text kommt vom Propheten Sacharja. Der Sacharja war ein Prophet, der nach dem Exil gewirkt hat. Das heißt, das Volk Israel war schon wieder aus der Gefangenschaft zurück. Babylon hatten sie hinter sich, sie durften wieder in ihr altes Land zurückgehen. Und da leben sie jetzt, unter anderem in Jerusalem. Und sie sind dabei, den Tempel wieder aufzubauen. Aber der Bau, der kommt immer wieder ins Stocken. Und Sacharjas Aufgabe war, das Volk zu motivieren und immer wieder Mut zuzusprechen. Macht weiter, baut den Tempel fertig. Und es ist letztendlich auch geschehen. Ziel war aber nicht nur, dass der Tempel neu gebaut wird, sondern das ganze Volk zu erneuern. Das Volk lebte zerstreut, sie hatten keine geistlichen Führer mehr, sie waren hilflos in ihrem Glauben, sie waren hilflos ohne den Tempel, der so zentral für sie war, und jetzt brauchen sie Ermutigung und Perspektive. Wer sind wir überhaupt noch als Volk? Und vor allem, wo ist ihr Gott, mit dem sie doch einen Bund geschlossen haben? Sie spüren ihn nicht, sie erleben ihn nicht. Und Sacharja lenkt im Auftrag Gottes den Blick weg von dieser harten Vergangenheit, was sie erlebt haben, die Schicksalsschläge, jetzt in Unruhen beim Tempelaufbau. Er lenkt die Sicht des Volkes hin zu einem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. Gott wird eingreifen und er wird den endgültigen Sieg über die Welt bringen. Die Angst des Volkes war, dass Gott sie verlassen hat. Und das war so hart für sie. Das hat sie am Boden zerstört. Sie hatten Angst, dass er sie bestraft hat mit dieser Gefangennahme, mit dem Exil in Babylon. Alles wurde ihnen genommen, was sie einst von Gott geschenkt bekommen haben. Er hatte ihnen den König gegeben, er hatte ihnen den Tempel als Wohnung Gottes gegeben und er hatte ihnen das verheißene Land gegeben. Und das alles ist ihnen auf einmal genommen. Was hat das Volk da noch für eine Zukunft? Aber es bahnt sich langsam eine Wendung an. Das Volk darf wieder zurück in sein Land. Es ist noch nicht wie früher, da leben andere Völker. Sie sind da nicht alleine, aber immerhin. Jetzt sind sie mitten dabei, den Tempel wieder aufzubauen. Klappt auch noch nicht so reibungslos, aber auch da machen sie Fortschritte. Fehlt noch der König. Und der wird kommen. Genau, ich glaube, ihr habt die ganze Zeit schon den Text gelesen. Das ist der Text über den König, der kommen wird. Aus Sacharja 9, die Verse 9 und 10. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend. und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus, und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verkündet Frieden den Nationen, und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Das ist ein Text, finde ich, der passt sowohl zu Weihnachten als auch zu Ostern, weil beide Feste verbindet, dass Gott sich und sein Wesen den Menschen offenbart. Und hier wird dieser neue König beschrieben. Was für eine schöne Perspektive für das Volk. Es bekommt wieder einen König und nicht irgendjemand, den das Volk sich aussucht, wo es überlegt, oh, der könnte passen, der würde seinen Job bestimmt gut machen. Nein, dein König kommt. Es ist der rechtmäßige Erbe. Gott selbst hatte vor vielen Jahren die Königsherrschaft eingeführt und hat immer bestimmt, wer sind die Könige für das Volk Israel. Und allein die Königsherrschaft der Linie von David wurde von Gott bestätigt und gesegnet. Und genau aus dieser Linie stammt der nächste König für Israel, Jesus Christus. Es ist dein König, Volk Israel. Er kommt aus deinen Reihen. Und er wird beschrieben mit, er ist gerecht, er ist ein Retter. Gerecht auch im Sinne von, er ist der rechtmäßige Erbe. Ihm steht es zu, König zu sein. Und sein Vater im Himmel hat ihn eingesetzt. Gott hat bestimmt, dass Jesus kommen wird, und er bestimmt nach wie vor den Weg seines Volkes. Er hat das Volk nicht verlassen. Und Gott hat auch immer schon in Notzeiten für das Volk einen Retter berufen. Menschen, Propheten, Richter, die dem Volk Anweisungen, Wegweisungen, Sicherheit geben, auch Umbruch mitgebracht haben. Und genauso ist auch Jesus gekommen, um für das Volk da zu sein, um ihm zu dienen. Er hat Gottes Reich erklärt, er hat vorgelebt, er hat die Menschen eingeladen, Teil davon zu werden. Und letztendlich hat er durch seinen Sieg am Kreuz Erlösung und ewiges Leben geschaffen. Der neue König ist anders. Es ist kein gewöhnlicher irdischer Herrscher, demütig auf einem Esel reitend. Maria reitet schon damals bei der Weihnachtsgeschichte mit dem neuen König noch im Bauch auf dem Esel nach Bethlehem. Jesus selber reitet nach Jerusalem, Palmsonntag, die Geschichte kennen wir. Demütig nicht nur, weil er sich den Esel als Reittier aussucht, demütig wird auch mit bedürftig übersetzt. Jesus kommt auf die Erde, aber erstmal muss ihm selber geholfen werden. Er ist darauf angewiesen, dass die Menschen ihm Raum geben, dass sie ihn annehmen und überhaupt als Gottes Sohn erkennen. Und noch was ist anders an dem König? In seiner Verheißung steht nämlich gleich drin, wie er sein wird, wie seine Herrschaft sein wird, nämlich siegreich und friedlich. Hört sich vielleicht erstmal gegensätzlich an, doch Jesus kommt als ein Friedenskönig zu den Menschen. Streitwägen, Waffen, ein Heer, das braucht er alles nicht. Die können ausgerottet werden, und was er nicht braucht, das braucht auch sein Volk nicht. Er befreit es von Fremdherrschaft und verkündet Frieden. Nicht nur dem Volk Israel, sondern der ganzen Erden, allen Menschen dürfen sich drüber freuen, über sein Kommen und sein Wirken. Und er siegt letztendlich am Kreuz über die Mächte und Gewalten, über den Tod. Er siegt anders, als die Menschen es erwartet haben. Aber sein Tod und seine Auferstehung, das ist ein Sieg, der hat Auswirkungen bis heute noch, bis zu uns und auch in die Zukunft. Und der Zacharia-Text kündet drei Dinge über Jesus. Mal gucken, wie das hier klappt. Muss ich das hier machen? Ah, ja, genau. Der kündet drei Dinge über Jesus als den König an. Erstens, wer ist der König? Jesus ist der rechtmäßige Erbe, er führt die Erblinie fort. Es ist dein König, er kommt nicht nur zu dir, Volk Israel, sondern auch von dir. Moment. Wie ist der König? Jesus kommt als Retter zu den Menschen, aber erstmal muss ihm selber geholfen werden. Er ist arm und demütig. Er zwingt sich uns nicht auf, sondern wer ihn aufnimmt, Raum schafft und als Sohn Gottes erkennt, der kann seine Hilfe und Rettung erleben. Und der dritte Punkt ist, wie werden seine Herrschaft sein? Wie lautet das Programm von dem neuen König? Jesus kommt, um der Friedenskönig zu sein. Sein Reich braucht keine Gewalt und keine Waffen. Trotzdem wird er siegen und uns Menschen befreien von Sünden, von Lasten, von Lügen, und er schafft ewiges Leben. Diese drei Fragen zu Jesus, die können wir uns heute genauso noch stellen. Auch nachdem er auf der Erde gelebt hat. Und dazu braucht man, denke ich, auch nicht unbedingt zu fasten, aber es ist gut, wenn man sich selber überlegt und weiß, wer ist eigentlich Jesus für mich? Wie ist Jesus und wie erlebe ich ihn? Wie erlebe ich seine Herrschaft, sein Wirken? Ich fand es vorhin genial, wie ihr euch gegenseitig teilhaben lasst an euren Gedanken, an euren Erlebnissen. Das fand ich ein starkes Zeugnis. Und ich glaube, das motiviert auch oder hilft einem gegenseitig, sich klar zu werden, wer ist eigentlich Jesus und wie wirkt er auch in unserer Gemeinde. Und ich habe die drei Fragen auch mal für mich versucht zu beantworten. Wer ist Jesus für mich oder auch für dich? Jesus ist Mensch geworden, ganz Gott, aber auch ganz Mensch, und das macht ihn nahbar. Jesus ist jemand, der kennt den Vater im Himmel. Der hat ihn gesehen und er ist ganz nah bei ihm. Und genauso ist er aber auch ganz nah bei uns. Er versteht uns, er versteht mich. Er weiß, was Gefühle sind, was Ängste sind, Sorgen, was Lügen bewirken, wie sich Schmerz anfühlt, aber auch Freude, Erfolg, all das hat er selber auch erlebt. Für mich ist Jesus ein Gegenüber und ein Vertrauter, weil er nicht überheblich daherkommt, sondern weil er liebend und den Menschen zugewandt ist, weil er sich anhört, was uns bewegt. Und wenn ich daheim in meinem Sessel sitze und bete, stille Zeit mache oder Bibel lese, dann merke ich, da habe ich keine Scheu, all meine Gedanken und all meine Gefühle auch Jesus zu bringen, ihm so gegenüberzutreten. Im Gegenteil, ich habe oft das Gefühl, wir sitzen in einem Boot, wir sind gemeinsam unterwegs. Wie ist Jesus? Jesus tritt dienend und demütig in unserem Leben auf. Er hat so viel Liebe für die Menschen und er sehnt sich so sehr danach, dass er uns begegnen kann, dass wir Begegnungen mit ihm zulassen. Und Jesus ist jemand, von dem ich lernen kann, der mit mir geht, der mich einlädt in Beziehung mit ihm. Und gleichzeitig fordert er mich aber auch heraus, Schritte zu wagen. Einladungen und Herausforderungen, das ist eigentlich existenziell wichtig für unsere Jüngerschaft, für meine Jüngerschaft, damit ich wachse und Jesus immer ähnlicher werde. Und ich darf Jesu Einladung annehmen, eine enge Verbindung mit ihm zu haben, ihm zu vertrauen und auch zu glauben. Und gleichzeitig fordert er mich aber auch heraus, mein Leben, meine Verhaltensweisen, meine Denkmuster anzuschauen und auch zu ändern. Und dabei lässt er uns nicht alleine, sondern in seiner demütigen, liebevollen, aber klaren Art zeigt er uns, wie das gehen kann. Ich selber habe so eine Einladung und eine Herausforderung auch von Gott erlebt, als ich mich mit dem Vater Unser genauer beschäftigt habe. Das haben wir im Hauskreis durchgenommen und haben uns die einzelnen Sätze angeschaut, was wir da eigentlich beten und was sie bedeuten im tieferen Sinne. Und bei dem Satz, erlöse uns von dem Bösen, da bin ich hängen geblieben. Da ging es darum, dass Gott Macht hat, in die unsichtbare Welt einzugreifen, dass er uns vor Anfechtung oder eben unsichtbaren Mächten, Kräften schützen kann. Und da bin ich dann plötzlich, muss ich mich selber hinterfragen, ob ich das überhaupt glaube und ob ich bereit bin, dafür zu beten. Ich brauche Schutz vor was Unsichtbarem. Das ist mir, glaube ich, bis dahin eher schwer gefallen. Und dann habe ich gemerkt, wie gerade in den Wochen, wo wir uns mit dem Vaterunser beschäftigt haben, ich eher auch wieder negative Gedanken über mich, meine Arbeit, meine Leistung hatte, einfach unzufrieden war. Hat vielleicht auch mit Corona zu tun, aber dann habe ich mir gedacht, jetzt nehme ich mal die Herausforderung an und habe zu Jesus gesagt, ich behandle diese Gedanken, die ich in mir habe, mal jetzt wie Anfechtung. Und ich bitte dich darum, dass du mich davor bewahrst und Wahrheit in mich reinlegst und die Lügen und die schlechten Gedanken von mir nimmst. Und ich habe erlebt, dass dieses Gebet Veränderung bewirkt. Meine Gedanken, meine Stimmung haben sich geändert und ich habe den Schutz erlebt, dass wenn ich Jesus darum bitte, dass er sich für mich einsetzt und wie so eine Schutzmauer um mich aufstellt, dass diese Gedanken oder diese unsichtbare Welt nicht mich beeinflusst, dass das Kraft hat. Und seitdem bete ich auch öfters das Vaterunser und halt immer besonders bei dieser Stelle inne und schau, wo brauche ich gerade besonderen Schutz? Wo bin ich gerade in der Gefahr, dass ich sonst wieder in eine Negativspirale gehe? Und ich erlebe Jesus als jemanden, der mich feinfühlig in meinem Tempo an die Hand nimmt und bei dem ich lernen darf. Die letzte Frage war, wie erleben wir seine Herrschaft? Jesus als der Friedenskönig, ich glaube, das ist uns als Mennoniten sehr bekannt, davon leiten sich einige unserer Werte ab, der Friedenskönig. Der Stamm von dem hebräischen Wort Shalom bedeutet vollkommen, unversehrt sein, auch unversehrt leben. Und das ist eine Art von Frieden, die kann der Mensch sich nicht selber schaffen. Wir sind nicht vollkommen. Das ist ein Geschenk von Gott. Wenn Jesus also gekommen ist, um den Menschen Frieden zu bringen, dann, weil wir es nicht selber konnten und Gott sich gnädig erwiesen hat. Und er bringt einen Frieden, der unser ganzes Leben betrifft. Jesus hat Macht, wie es einem König gebührt, aber er nutzt sie nicht egoistisch aus, sondern er setzt sich für uns ein, um das Böse zu verdrängen, um darüber zu siegen, um uns zu befreien, dass zuerst mal in mir Friede sein kann, in unseren Herzen und Gedanken. Und das hat dann auch Auswirkungen auf meine Mitmenschen. Vollkommenes Leben, vollkommener Friede, das ist die Hoffnung, die wir durch Jesus Christus haben und erwarten dürfen. Es fängt im Kleinen an, bei mir, bei dir. Und daran erinnern wir uns auch an Ostern, was Jesus für uns getan hat. Und es wird vollendet sein, wenn Jesus wiederkommt. Es ist eine Hoffnung für die ganze Welt, dass wir ewiges Leben haben dürfen. Wenn wir also bald wieder Ostern feiern und damit einmal mehr verstehen wollen, welche Bedeutung Gottes Sohn für uns hat, dann dürfen wir uns freuen, weil wir haben einen nahbaren Gott. Es ist ein liebevoller, der unseren Weg mit Einladung und Herausforderung begleitet und der ganzheitlichen Frieden uns ins Herz geben will. Und ich gebe uns allen diese Frage mit: Wer ist Jesus für mich und wie erlebe ich ihn? Damit wir nicht nur an Ostern, sondern jeden Tag neu mehr verstehen, wer Jesus Christus ist, ihn begreifen und auch annehmen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du einen Plan für deine Welt hast. Danke, dass du die Menschen niemals im Stich gelassen hast und immer weißt, wie es weitergeht. Und diese Botschaft muss dem Volk damals unglaublich gut getan haben, zu wissen, da kommt jemand, der ist für uns. Und genauso freuen wir uns heute, dass wir Jesus kennen dürfen in Beziehung mit ihm leben und die gleiche frohe Botschaft haben, dass Jesus für uns ist, dass er stark ist, uns vor Anfechtung, vor bösen Mächten befreien kann und dass er so sehr interessiert ist an jedem Einzelnen von uns. Und auch wenn wir es manchmal nicht annehmen können, nicht verstehen können, du bleibst dran an uns und das ist unsere Hoffnung. Und ich danke dir auch für diese Gemeinde hier in Mückmühl, die so stark zusammenhält und miteinander teilt, wie es ihnen geht. Und ich bete um deinen Segen, Jesus, dass du sie stark machst, sich einander zu tragen und auszuhalten, wenn der eine gerade nicht glauben kann, dem einen nicht gut geht, dass die anderen dafür da sind. Das ist ein starkes Zeugnis und ich bete um deinen Segen für diese Gemeinde. Amen. Geht's gleich mit dem Lied weiter, oder? Ihr macht es.
Vielen Dank, Deborah, für die tollen Gedanken. Und ja, jetzt geht's mit dem Lied weiter. Mein Jesus, mein Retter.